Schönen guten Morgen, hallo zusammen, hier sind die Daily Meditations. Heute ist Montag, der 12. April. Wir lesen weiter in einem antiken christlichen Brief. Spürst du den enormen zeitlichen Abstand, diese andere Sprache, die anderen Themen? Der Brief muss uns mindestens ein wenig fremd vorkommen, denn er richtet sich ja gar nicht an uns, sondern an Glaubende, die in der Antike gelebt haben. Wir hören nur ganz vorsichtig mit. Und wenn uns da was anspricht, dann ist das schon ziemlich stark und spricht einerseits für den Inhalt, andererseits für deine Bibelübersetzung und in beiden Fällen für den Heiligen Geist und sein Wirken. Heute nähert sich der Verfasser langsam seinen Anliegen. Kolosser 2, 1 bis 7, Basisbibel. Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleichermaßen für euch wie für die Leute in Laodicea. Und genauso kämpfe ich für alle anderen, die mich nicht persönlich kennengelernt haben. Hier hake ich gleich mal ein. Der Verfasser stellt sich als engagierten und einsatzfreudigen Mitarbeiter vor. Er spricht vom Kämpfen. Und damit benutzt er ein Wort, das auf den Wettkampf anspielt. So wie sich sportliche Wettkämpfer in ihren Disziplinen voll einsetzen, so setzt er sich auch voll für die Gemeinden ein. Nach dem Leiden für kommt nun also ein Kämpfen für. Schon interessant. Und er nennt uns einen weiteren Ort, Laodicea. Der lag 20 Kilometer von Kolosse entfernt, eine Nachbargemeinde. Daran schließt sich an, dass er sich auch für all die einsetzt, die ihn nicht persönlich kennengelernt haben. Die Ausbreitung des Evangeliums geschieht durch konkrete Begegnungen, aber eben auch per Brief. Vielleicht sogar durch einen Brief, den ein Paulus-Schüler unter dem Namen des Paulus verfasst hat. Alle Medien dienen der Ausbreitung des Evangeliums und heute auch durch Livestream-Gottesdienste und Podcasts. Worum geht es dem Verfasser? Was liegt in Kolosse und wohl auch in Laodicea an? Vers 2. Es geht mir darum, ihnen im Herzen Mut zu machen. Dann können sie in Liebe zusammenhalten und in allem zu umfassender Einsicht gelangen. Denn sie sollen das Geheimnis Gottes erkennen, Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch seine Überredungskünste täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Ich sehe mit Freude, dass euer Leben gut geordnet und euer Glaube an Christus unerschütterlich ist. Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenommen. Richtet also euer Leben an ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihn. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und hört nicht auf, Gott zu danken. Der Verfasser will die Herzen der Glaubenden berühren. Damit zielt er aber nicht auf Gefühle, sondern auf den Willen, das Entscheidungszentrum des Menschen. Sie sollen nachdenken und wissen, was sie wollen. So will er ihnen Mut machen. Und dann kannst du auch trösten hören. Im Griechischen ist nämlich ermutigen, trösten und ermahnen ein Wort. Egal, welche Tonlage dich eher erreicht oder welche Tonlage du brauchst, es geht darum, zusammenzuhalten. Und das nicht aus Tradition oder Gewohnheit, sondern aus Liebe. In Liebe. Dazu berührt er ihr Herz. Das sollen sie wollen. Warum und wozu das Ganze? Weil die Gemeinde zusammen in Liebe zur Erkenntnis, zur Einsicht kommen soll. Also die Ermutigung mit Trost und Ermahnung, die soll dazu führen, dass man zusammen mit Respekt und Achtung in der Erkenntnis wächst, dass man Einsichten bekommt. Nicht nur einzelne, besonders wache Köpfe, sondern alle Herzen sollen das wollen und auf diesem Weg zu umfassender Erkenntnis kommen. Und was soll dann erkannt werden? Christus. Na klar, was denn sonst? Liegt nach dem Christuslied auch irgendwie auf der Hand. Und natürlich ist Christus das Geheimnis Gottes. Auch wenn er im Evangelium verkündet wird, er bleibt Geheimnis, unverfügbar. Und in ihm sind verborgen, nicht gut sichtbar, sondern verborgen, weil Schätze immer verborgen sind. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das reizt den antiken Menschen. Ohne Weisheit überlebt man nicht. Nur mit Weisheit kann man sich in der Welt orientieren und richtig verhalten. Für antike Ohren klingt das alles sehr, sehr vollmundig. Alle Weisheit und Erkenntnis ist in Christus verborgen. Heute brauchen wir nicht nur Einsicht und Weisheit, sondern auch Mut, das Erkannte zu leben. Ich denke da an das Rumeiern in der Pandemie und auch an den Umweltschutz. Alltagsrassismus. Wir wissen oft so vieles, an der Umsetzung hapert es. Mir fällt das Wort verborgen auf. Verborgen bedeutet, dass wir immer wieder darauf angewiesen sind, dass Gott, seine Geistkraft, uns diese Schätze finden hilft. Der Geist hilft uns zu erkennen, zu verstehen, zu leben. Weisheit und Erkenntnis können wir nicht in Besitz nehmen. Wir können sie immer nur entdecken. Deswegen sind wir mal weise und vernünftig, nachhaltig und blicken durch und an anderen Stellen haben wir wieder ein Brett vor dem Kopf. Aber worauf zielt der Verfasser? Die Glaubenden in Kolosse und Laodicea werden von anderen umgarnt, die mit großer Rhetorik auftreten oder, wie es die Basisbibel sagt, die mit Überredungskunst täuschen. Ja, Rhetorik war in der Antike eine geachtete Kunst und Wissenschaft. Es gab Rhetorikschulen. Die Weisheit wurde rhetorisch, in brillanter Rede, ganz offen und verborgen vermittelt. Und nun schreibt hier einer von einer verborgenen Weisheit, die auch noch in einem gekreuzigten Christus liegt, nicht rhetorisch brillant enthüllt, sondern verborgen. Und die an Christus Glaubenden, die sollen sich mit der in Christus verborgenen Weisheit und Erkenntnis beschäftigen. Dieser Christus ist kein Buch, weder Philosophiebuch noch Religionsbuch. Man kann ihn nicht studieren. Dieser Christus ist eine gekreuzigte und auferweckte Person. Den kann man kennenlernen. Dem kann man sich anvertrauen. Dem folgen die Glaubenden und keinem Buch. Genau das macht aber das Diskutieren mit den Mitmenschen und auch innerhalb der Gemeinde so schwierig. Rhetorisch sind die Glaubenden schwach auf der Brust. Ist das logisch, an einen zu glauben, der wie ein Sklave am Kreuz vernichtet wurde? Ja, unser Verfasser hat es nicht leicht, auch wenn er betont, wie sehr er sich einsetzt. Und er kann körperlich nicht anwesend sein, um sich noch mehr einzusetzen. Denn entweder ist er im Gefängnis oder er ist schon den Märtyrertod gestorben. Auf jeden Fall ist er im Geiste da, also durch die geistreichen Worte dieses Briefes. Und da kommt nochmal Freude auf. Denn die Glaubenden haben zwar mit täuschenden Überredungskünstlern zu tun, aber der Verfasser sieht ihr festes Vertrauen zu Christus. Ja, und beinahe hätte ich es geschlabbert. Er sieht auch ihr geordnetes Leben. Ja, das klingt gut bürgerlich, vielleicht sogar spießbürgerlich. Aber für den antiken Menschen bedeutet Leben in einer Ordnung leben, sich unterordnen, unter den Kaiser, unter Mächte und Gottheiten. Unser Leben dagegen geschieht, na, bis zu einem gewissen Grad auch noch in Ordnungen. Aber unsere Demokratie lebt nicht von Unterordnung, sondern von Mitbestimmung und Mitgestalten. Die Zeiten ändern sich. Daher spricht mich der feste Glaube, von dem der Verfasser spricht, mehr an. Glaube ist Beziehungssache. Glaube bezieht sich nicht auf Lehrsätze und Bücher, so sehr ich das alles auch schätze. Im Glauben geht es um eine Beziehung zu Jesus. Die Glaubenden haben Christus Jesus empfangen. Sie haben sich nicht selbst bekehrt. Und dieser Jesus, der gekreuzigt und auferweckt wurde, der gewinnt an Bedeutung für die Glaubenden. Sie werden von ihm geliebt und erwidern diese Liebe. So festigt sich diese Beziehung. Christus wird zu ihrem Lebensraum. Christus, der Raum, in dem die Glaubenden leben. Und deswegen heißt es, lebt in ihm und nicht in der Weisheit, die die Rhetorikschulen anbieten. Seid verwurzelt in ihm. Christus ist der Mutterboden für deine Lebenswurzeln und für die Wurzeln deiner ganzen Gemeinde. Seid gegründet in ihm. Christus ist das Fundament für dein Lebenshaus und für das Fundament deiner ganzen Gemeinde. Das muss praktisch werden, sicherlich, später im Brief. Noch einmal zum Schluss. Ihr seid doch im Glauben gefestigt. Eure Beziehung zu Jesus ist, ich sag mal, sturmerprobt, belastbar. Das geschah nicht durch Rhetorik oder brillante Weisheitslehre, sondern durch Vertrauen. So seid ihr auch belehrt worden. Das habt ihr doch begriffen. Wenn das in eure Herzen sackt, wenn das in eurem Kopf Klick macht und ihr Christus mehr und mehr erkennt, indem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, ja dann könnt ihr doch gar nicht anders, als Gott überfließend zu danken. In diesem Sinne, Shalom.